herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen
Michael Stiller und meinem Kollegen
Jan Scholzen. Ja, nachdem wir in den letzten Wochen uns um das Thema Online-Testing Gedanken gemacht haben, wollten wir jetzt in der heutigen Folge nochmal ganz zurück auf Null. Wir wollten nochmal beim Kunden anfangen.
Am Anfang erschuf Gott.
Den Kunden.
Den Kunden.
Genau. Ja, das Thema Kundenorientierung und beschäftigt uns ja im Marketing schon seit der Geburt. Aber das Thema Kundenorientierung, so leid es mir tut, das jetzt hier allen Hörerinnen und Hörern zu sagen, das greift zu kurz.
Ja, also ganz häufig ist es ja so, wir erleben das ja immer wieder, welches Unternehmen sagt nicht, wir sind total kundenorientiert. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, auch aus Sicht des Konsumenten, wo fühlen wir uns wirklich denn mal so, dass wir das Gefühl haben, wir stehen im Mittelpunkt?
Genau, das ist ein guter Stichwort schon, das Stichwort Mittelpunkt. Also du hast mal einen schönen Blogartikel auf dem Blog Denkbar von Effektweit ja geschrieben, Kundenorientierung links und rechts am Kunden vorbei. Und das ist eben nicht ins Schwarze getroffen, sondern eben nur dran orientiert. Was fehlt? Welches letzte Stück fehlt?
Ich glaube, der Punkt ist der, dass viele Unternehmen doch im Wesentlichen um sich selbst kreisen, dass ganz stark diese Perspektive aus dem Unternehmen heraus auf den Kunden eine Rolle spielt. Also das, was erreichen wir, was können wir eigentlich besonders gut? Und wenn wir das besonders gut können, dann ist das doch bestimmt auch ganz toll für den Kunden. Also ich glaube, das steckt halt in der DNA. Ich weiß nicht, vielleicht vor allem im deutschsprachigen Raum, in der DNA der Unternehmen drin. So nehme ich es auf jeden Fall wahr, dass es im angloamerikanischen Raum dann nicht mehr ganz so stark ist.
Also ich kann gut sein, ich nehme es ähnlich wahr, aber ich kenne auch noch aus meinem Studium und aus vielen, vielen schlauen Artikeln, die ich meine gelesen zu haben, diesen sogenannten Resource-Based View. Ne? Also, dass die Unternehmen sich auf ihre Kernkompetenzen fokussieren und sagen, okay, was können wir denn? Wo kommen wir her? Wie können wir das weiterentwickeln? Das ist unser Instrumentarium an Produkten, an Patenten, was auch immer, an Ideen. Und wie kriegen wir das denn jetzt nun vermarktet und, oder ich sage es mal ein bisschen provokant, so verbogen, dass es die Kunden auch tatsächlich kaufen.
Ja, du hast es natürlich wieder vornehmer ausgedrückt, als ich es tue. Das ist der Punkt. Also ich habe, also als ein Beispiel, ich habe jetzt von meiner Krankenkasse letztens einen Brief bekommen, der wirklich, also schön geschrieben, keine Frage, aber die waren wahnsinnig stolz auf sich selber und waren unglaublich froh, mir das jetzt mitteilen zu können, dass sie jetzt ein Logo geändert haben. Und das Logo waren vorher, ich weiß gar nicht, wie das Logo vorher war, es war irgendwie auch ein Männchen drin. Jetzt waren es so drei Männchen, die so quasi so eine Art Ringelpiez mit Anfassen veranstaltet haben. Und es sollte zeigen, dass wir doch jetzt alle noch näher zusammenrücken. Also sie, die Krankenversicherung, die Kunden, wir alle. Und die waren halt super happy, dass es jetzt endlich soweit ist, wo ich mir gedacht habe, mir doch egal.
Partner fürs Leben, das war auch mal so ein Ding, ne? Also Partner fürs Leben ist für mich persönlich jetzt eine eher private Angelegenheit. Ich nehme das als Bedrohung wahr. Wenn mir ein Unternehmen sagt, es möchte jetzt mein Partner fürs Leben werden. Ja, also ja, ganz im Ernst, also möchte ich nicht.
Nee, es ist meine Frau. Also da würde ich sagen, ja.
Ja.
Da bin ich gefangen. Aber beim Unternehmen in der Tat nicht freiwillig.
Genau. Also auch diese Sachen wollen sich vielleicht am Kunden orientieren, ein Logo, man denkt was, man hat die nach innen gerichtete Brille vom Unternehmen ausgehend, denkt, jetzt ist mal Zeit für ein schickes neues Logo, aber eben am Kunden vorbei. Warum eigentlich? Warum ist es am Kunden vorbei?
Es ist nicht relevant für mich. Mhm. Es löst keine der Probleme, es macht für mich jetzt die Ansprache nicht angenehmer, es trifft nicht mehr meinen Ton, als es das vorher getan hat. Das ist sicherlich ein Punkt dabei. Und es ist nicht zwingend immer bösartig. Ne? Also es gibt da ganz viele weitere Beispiele auch noch. Also wenn ich zum Beispiel in die Energiewirtschaft schaue, wie viele Unternehmen wirklich in dem Gedanken heraus, Mensch, wir müssen was für unsere Kunden tun. Lass uns doch noch kundenorientierter werden. Unser Kundenzentrum hat jetzt bis 17:30 Uhr geöffnet. Das ist ein Riesenakt, ne,
Klar,
das zu machen.
das kenne ich auch. Also wir haben auch ein Service Center, auch prämiert, kann man so sagen, gebenchmarkt und so weiter. Und wenn man
Bei IG
bei GE
Healthcare.
Healthcare,
Ja.
genau, das ist ja, kann man aus Unternehmenssicht sicherlich stolz drauf sein. Und um so Arbeitszeitverlängerungen hinzubekommen, das ist kein Geheimnis. Dann, wenn man länger als 8 Stunden die Bereitschaften hat, dann geht es plötzlich um Schichtdienste, dann geht es um Mitbestimmung, dann spielt sicherlich auch so etwas wie der Betriebsrat eine wichtige Rolle, vollkommen zu Recht. Ja, und wenn ich so etwas lese, unser Kundenzentrum hat nun sogar bis 17:30 Uhr geöffnet, dann weiß ich das als betroffener Mitarbeiter, dass das ein ganz schöner Ritt war, diese halbe Stunde oder diese Stunde dort an Verlängerung hinzubekommen. Aber leider wurde die Rechnung hier in diesem fiktiven Fall, nicht bei GE, aber in diesem Fall die Rechnung ohne den Kunden gemacht.
Ja, weil für den Kunden ist es, er nimmt das vielleicht sogar wahr, ne? Er nimmt es auch als, sie bemühten sich stets, vielleicht sogar wahr, wenn er einen besonderen Goodwill gegenüber dem Unternehmen hat. Aber es löst ja nicht wirklich sein Problem. Weil mein Problem ist ja nicht, dass ich dann noch eine halbe Stunde länger Zeit habe, wenn ich gerade aus dem Büro komme. Dann kann ich es vielleicht doch noch gerade eben in das Kundenzentrum schaffen und habe aber schon im Hinterkopf, wahrscheinlich sagt der Sachbearbeiter mir, wenn ich um 17:29 Uhr dann noch reingehechtet komme gerade. Das ist aber schlecht. Kommen Sie doch einfach morgen wieder.
Genau.
Wir machen nämlich gerade
ab halb
zu.
zehn, ab halb zehn,
Ab halb
ne?
zehn, genau.
Genau. Also im Kundenkontakt, je nachdem, was es für eine Branche ist, aber bietet sich in einem Service Center eher eine frühe Zeit oder eine späte Zeit an. Das überträgt, das verträgt sich nicht immer mit einem normalen Arbeitsalltag, aber der Kunde ist nicht im Zentrum. Um jetzt mal die Überleitung vielleicht zum Thema, zum Kern des Themas, zur Kundenzentrierung zu bringen.
Genau. Denn ich glaube, da liegt der Fehler dran. Also alle Beispiele, die wir jetzt gerade haben, da gibt es ja einen Status quo im Unternehmen und ich fange an, den zu verbessern und versuche, und das ist ja das, was auch Kundenorientierung wirklich schon im Wort trägt, orientiere mich jetzt an den zumindest von mir erahnten Bedürfnissen des Kunden. Also da, wo ich denke, das könnte der jetzt ganz gut finden, in diese Richtung versuche ich mich jetzt zu bewegen. Unterstützt wird das idealerweise dann so auch noch mit so einer quantitativen Marktforschung, also auch nicht qualitativ, sondern ganz gerne auch mal quantitativ, weil man möchte das jetzt ja auch in harten Fakten und Zahlen haben, wo ich dann den Kunden frage, was finden Sie besser, eine Öffnungszeit bis 17:30 Uhr oder eine Öffnungszeit bis 16 Uhr? Und auch da würde ich wahrscheinlich herausbekommen, ja, dann lieber bis 17:30 Uhr.
Genau.
Aber ich habe den Kunden wieder nicht nach seinem Problem gefragt.
Ganz genau. Ne? Und da auch in diesen Fällen ist es gefährlich, zu geschlossen an das Thema heranzugehen oder zu geschlossen, zu mit Scheuklappen auf das Problem des Kunden zu gehen. Nämlich die Scheuklappe wäre unser eigenes Unternehmen, da wo wir herkommen. Wir fragen nicht offen, was ist denn eigentlich das Problem des Kunden? Was will er denn überhaupt? Du hast mal dieses schöne Beispiel gebracht. Ja, wir wissen, wir wollen eben keinen Bohrer kaufen, sondern wir wollen das Loch in der Wand. Nein, aber wir wollen auch nicht das Loch in der Wand. Ne?
Ja, das ist ja so, ne? Die Kunden wollen keine Bohrer, sondern die wollen Löcher haben. Aber wer zum Teufel will denn ein Loch zu Hause in
Keiner
der
will
Wand
ein Loch. Sieht nicht gut aus, by the way.
Nee, durchreiche im besten Fall mal, aber ein Loch in der Wand eigentlich eher nicht, sondern ja, ich will was aufhängen.
Ich will was aufhängen, ganz genau. Und das soll auch noch halten. Ja?
Genau.
Möglicherweise soll es auch wieder leicht abmachbar sein, ohne Löcher in der Wand. Ja? Genau. Und das ist das Problem. Ja?
Genau, und das ist auch schon ein schönes Beispiel, was du da gerade gebracht hast. Ich meine, Tesa ist ja genau diesen Weg gegangen. Natürlich.
Tesa-Film, die Beiersdorf oder was ist das, ne? Oder ist Tesa ein eigenes Unternehmen? Ja, auf jeden Fall ein gut sortiertes Unternehmen mit Klebeleistung. Ja.
Genau, also Tesa kann kleben. Die können jetzt nicht gut bohren, zumindest nicht, dass ich wüsste. Die machen auch keine Löcher. Auf der einen oder anderen Wand schon, wenn ich es wieder abziehe. Aber letztendlich war genau das, was Tesa gemacht hat, sich dem Problem des Kunden anzunehmen. Und genau. Deswegen gibt es jetzt auch den Klebenagel.
Den Klebenagel.
Genau. Und es ist also wer es kennt, ne, ich will jetzt gar nicht großartig Werbung machen, das sind halt diese Powerstripes, diese Dinger, die ich auch wieder rückstandslos abziehen kann von der Wand. Aber es ist halt ein Klebenagel, der halt auch wieder entfernbar ist. Ne? Weil das, was du gerade gesagt hast, so ein Loch sieht auch noch doof aus. Mhm. Ich wollte ja kein Loch, ich will ja was aufhängen. Und was aber da passiert ist, dass Tesa einfach den Weg weitergegangen ist und hat gesagt, ich gucke mir jetzt den Kunden an und gehe nicht mehr von dem Umstand aus, ich möchte eine Befestigung an der Wand haben, sondern ich möchte etwas tun. Ich habe ein Alltagsproblem als Kunde. Mhm. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn ich den Kunden ins Zentrum meiner Überlegungen setze.
Genau, also das unterscheidet am Ende des Tages langfristig sicherlich zwischen Erfolg und Misserfolg. Wenn ich mich nur orientiere, habe ich stets immer nur eine halbgare Lösung. Wenn ich den Kunden, das Problem des Kunden in den Mittelpunkt stelle und dafür eine Problemlösung liefere, dann habe ich sicherlich gewonnen.
Genau. Und das, ich finde, man redet über Produkte oder man kann Produkte erkennen, wo genau das passiert ist. Nehmen wir zum Beispiel auch mal wir wollten es eigentlich nicht bringen, aber ich bringe es jetzt trotzdem, also die Einführung von Dyson. Was hat Dyson gemacht? Staubsaugen war nicht das Problem. Also Staubsaugen, das Problem war gelöst, ne? Von Vorwerk, von Siemens, von Miele, AEG, wenn ich jemand vergessen haben sollte, machen wir gerne im nächsten Podcast, holen wir das nach.
Hoover. Aus den USA. Die hatten vorne früher noch immer so eine Lampe dran. Aber wir schweifen ab. Nein, ja, genau. Also es gibt viele gute. Aber der Unterschied zu Dyson ist schon frappierend. Ne? Die haben es komplett neu gedreht,
das Thema. Ja, weil das Doofe beim Staubsaugen war ja immer dieses Thema, wo denn jetzt hin mit diesem Staubsaugerbeutel? Und dann habe ich keinen und dann war der voll und irgendwie saugte er auch nicht mehr richtig. Und die haben halt wirklich sich wieder dieses Problems angenommen. Welche Probleme habe ich denn eigentlich beim Staubsaugen und haben die gelöst? Ja, das ist sicherlich da auch nochmal ein gutes Beispiel.
Genau. Wir werden sicherlich auch mal in einer der nächsten Folgen uns Gedanken machen, wie man die Wichtigkeiten unterschiedlicher Leistungsmerkmale oder auch Probleme, wie kann man Probleme qualifizieren nach dem Kano-Modell möglicherweise. Also was muss auf jeden Fall erfüllt sein, was begeistert, was kann Zufriedenheit schaffen oder auch Unzufriedenheit. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Soll hier jetzt erstmal nicht die Rolle spielen, aber nochmal zu dem Dyson-Beispiel zurückzukommen. Die haben es schön gehabt, dass alle diese Mindestleistung an ordentlichem Saubermachen oder einer guten Saugleistung vom Staubsauger, das haben alle gehabt, aber sich eben um die Entsorgung und eben die möglicherweise die Folgekosten, darüber hatten sich die anderen noch keine Gedanken gemacht.
Genau, also das ist sicherlich ein Punkt. Wir müssen vielleicht auch gar nicht, wir rutschen jetzt so stark in eine Produktentwicklungsgeschichte rein, aber auch kommunikativ geht es ja darum, die Menschen da abzuholen, wo es relevant ist.
Genau.
Wo sind meine Aufgaben? Und wenn ich mir mal anschaue, wie zum Beispiel hat sich der Markt der Baumärkte entwickelt oder diese Branche, also von Praktika 10% auf alles.
20
außer Tiernahrung. Genau. zu heute, zu machst du dein Projekt oder wenn es gut werden muss. Also ich gehe dahin, wo das Problem des Kunden ist.
Genau. Ne? Und biete ihm dann hier in den Baumärkten, ob das jetzt Hornbach, Bauhaus, was auch immer, Tommarkt ist, ich hole ihn da ab und biete ihm dann auch schon so eine Welt. Ne? Ein schönes Beispiel, ich war in einem Baumarkt vor einigen Jahren und suchte tatsächlich einen Bohrer. Es musste noch stabiler sein, als der Tesa oder der Patex-Streifen halten konnte. Und da durfte ich selber bohren. Die hatten da extra Platten und es hat Krach gemacht. Ich fand es super. Und es war wirklich mein Projekt. Und dieser Verkäufer, es war so eine Truppe, die haben es wirklich geschafft, mich da dafür zu begeistern. Warum? Weil sie mein Problem, sie haben mich da abgeholt, wo ich stand. Ich brauchte einen neuen Bohrer. Ich wollte einen Akkubohrer. Er sollte 99% aller Haushaltslöcher auf jeden Fall
stopfen,
genau. Nee, nicht, eben nicht stopfen, sondern machen. Ja, also ich könnte jetzt stundenlang noch über Makita und so Sachen erzählen. Nein, aber Sie haben es richtig gemacht, ne? Also Baumärkte hier in diesem Kontext, als wir die Folge vorbereitet haben, durchaus mit gutem Beispiel gehen die da voran.
Ja, und jetzt vielleicht sogar nochmal den Wandel. Also wir haben ja schon mal so ein bisschen über das Persona-Konzept gesprochen. Wir reden ja auch immer über Frust lindern und ja. Lust steigern. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist natürlich ein schönes Beispiel darüber. Auch Dyson, ich hatte ja Frust, ne? Also wohin jetzt mit diesem doofen Staubsaugerbeutel? Dann ziehe ich mir meine Gummihandschuhe an, weil mich das so eklig finde, dass da die Wolfmäuse alle wieder rausspringen. Oder bei dir ist es ja so, wie frustrierend ist es, mit dem Billo Akkubohrer eine halbe Stunde an der Wand zu stehen und man hat gefühlt irgendwie das gleiche Loch erreicht wie mit einer Heftzwecke. Das heißt, da gehe ich ja auf Frust mindern. Aber was die Baumärkte in der aktuellen neuen Kommunikation sogar schaffen, ist ja dieses Lust steigern. Also wenn ich diese Bilder habe von eher nerdigen Typen, die so
sehr normal aussehen,
aber die danach sich so wahnsinnig toll fühlen, weil sie halt das Projekt geschafft haben, weil sie die Terrasse gebaut haben, dann sehe ich ja ganz stark jetzt auch noch dieses, ich schaffe auch noch so einen Lustmoment. Ne? Und das wirkt ja einfach noch stärker als die Frustvermeidungsgeschichten.
Genau. Und letzter Baumarktpunkt, der mir jetzt gerade positiv auffällt, es gab eine Zeit, wo die auch so kleine Handouts gegeben haben, wie ich denn jetzt am besten die Terrasse verlege, die Fliesen, worauf es beim Fliesenverlegen ankommt. Also so Tipps und Tricks, die in der Vor-Internet-Zeit, wo es noch nicht so viele Videos gab, die es aber mittlerweile auch von den Baumärkten gibt. Also sie nehmen dich an die Hand und helfen dir, dein Problem zu lösen.
Ja, was ja noch cleverer ist, weil sie ja dich fangen, sie können ja nicht über Lust steigern und sie geben dir danach aber noch Informationen mit, um Frust zu vermeiden.
Genau.
Damit es nicht funktioniert. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt an der Stelle. Also häufig habe ich es auch so, dass meine Kunden ganz begeistert mit Produkten auf mich zukommen und sagen, jetzt haben wir ein Produkt, wo wir die Frust unserer Kunden wirklich lindern können. Also im Energiesektor ist zum Beispiel die Ablese-App. Also da, wo ich meinen Zähler jetzt mit meinem Handy ablesen kann. Mir muss halt nur klar sein, dass ich in dem Moment, wo ich so eine App einführe, ich ja im Grunde genommen eine Leistung schaffe, die einen Frust lindert, die ich selber dem Kunden angetan habe.
Genau.
Ich bin mir halt an der Stelle, ich kann es nicht empirisch untermauern, ich habe aber eine ganz hohe Skepsis dazu, ob das wirklich das ist, wo der Kunde sagt, wow, die sind ja cool, die schaffen mir ein Problem und dann lösen sie es auch noch.
Ja, genau.
Also da bin ich sehr skeptisch, ob das wirklich jetzt ein Differenzierungsmerkmal ist.
Ja, glaube ich auch. Ist bedenklich. Vielleicht mal so ein kleines Zwischenfazit. Wir hatten uns, oder was glaube ich sinnvoll ist, wenn man im Sinne der Kundenzentrierung sich versucht bestmöglich mal von dem zu lösen, was man bisher gemacht hat. Das ist schwer genug, das wird nie hundertprozentig klappen. Aber dass man mal schaut von vornherein, da steht der Kunde und hat ein Problem. Oder welche Probleme hat der Kunde denn? Fangen wir doch mal da an.
Genau. Und also dann die Verquickung hin, welche Probleme hat der Kunde und wie kann ich sie mit meinen Möglichkeiten lösen?
Genau, dann kommen wir vielleicht auch in so eine Diskussion, welche Instrumente gibt es da, das Quality Function Deployment,
Design Thinking
und so weiter, sind so Sachen, brauchen wir jetzt hier nicht zu vertiefen, aber da gibt es schon einen Baukasten an Möglichkeiten, die da auch die Wichtigkeiten in einer ordentlichen Art und Weise reflektieren und eben zu schauen, was ist das wichtige Problem und welche Lösung habe ich als Unternehmen und wie treffe ich ins Schwarze, um jetzt hier mal bei dem Bild zu bleiben.
Genau. Dann ganz wichtig, wenn ich mir da Gedanken drüber mache, muss ich mir Gedanken drüber machen, ist es frustmindernd oder luststeigernd? Wir hatten es ein bisschen beim Framing gehabt, ne? Lust steigern ist ein positiv, da sind wir im positiven Framing. Da habe ich eine stärkere Differenzierungsmöglichkeit als bei Frust lindern.
Genau. Ja, ich finde auch ergänzend noch zu den Problemen, wir haben es immer über Probleme gesprochen, das hört sich immer so, so negativ an. Es sind natürlich auch Aufgaben.
Genau.
Wir befinden uns ja im B2B als auch im B2C-Kontext vor Aufgaben, die wir schultern müssen, die wir erlösen müssen, ob das jetzt ein Problem ist, einen Stein von A nach B zu bringen oder eine komplett neue IT-Landschaft zu entwerfen. Ja, das sind ja alles die Aufgaben, aber wie schaffe ich es jetzt, den Kunden, der das Problem hat, durch dieses Tal und durch diesen Berg an Arbeit, an Aufgaben zu bringen. Ja, und es gibt dann noch eine ganz, ganz zentrale, wichtige Frage, die eben die Zahlungsbereitschaft, wo die Zahlungsbereitschaft eine große Rolle spielt.
Genau, also das ist ja von deinem Liebling Backhaus.
Klaus Backhaus aus Münster, genau,
Genau.
eine Legende im Industriegütermarketing.
Genau. Die Orientierung an der Zahlungsbereitschaft. Natürlich, wir sind ja alles keine Altruisten vom Herrn, hin und wieder mal, aber nicht so.
Nur im Podcast hier,
nur
nur
im
im
Podcast
Podcast.
sind wir altruistisch unterwegs, genau. Natürlich muss ich mir Gedanken machen, wenn ich Lust steigern kann oder Frust mindern kann, ist es in diesem Maße, dass der Kunde auch sagt, da bin ich auch bereit, was für zu zahlen.
Genau. Ist es mir eigentlich überhaupt was wert? Ne?
Genau.
Also das hat Klaus Backhaus damals gesagt, Kundenorientierung, da gab es Zentrierung noch nicht, ist nichts anderes als die Orientierung an Zahlungsbereitschaften oder in unserem Sinne als Kundenzentrierung gesprochen. Kundenzentrierung ist, dass man sich auf die Zahlungsbereitschaft des Kunden zentriert und Shishi bitte weglässt. Ne?
Punkt, würde ich
Punkt.
sagen.
Ja, super. Also ich glaube, wir sind schon mehr oder weniger dann durch mit dem Thema Kundenzentrierung. Also nochmal in der kurzen Zusammenfassung, Kundenorientierung ist eben vorbei, links oder rechts. Wir fokussieren und zentrieren uns an den Problemen und Aufgaben des Kunden.
Wir denken vom Kunden in unser Unternehmen, nicht von unserem Unternehmen zum Kunden.
Ganz genau. Du hast es eben mit Lust und Frust gesagt. Was macht denn das Problem des Kunden? Bereitet es Frust oder schafft es Lust, die Problemlösung? Und der letzte Punkt.
Können wir damit auch noch Geld verdienen?
Genau. Und wenn ich alle drei Fragen, diese magischen drei zentralen Fragen beantwortet habe, ja, dann habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Leistungsbündel.
Genau. Und wir haben vor allem den Kunden zentriert und nicht nur uns am Kunden orientiert.
Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht. Danke für die Feedbacks. Bitte weiterhin mailen an michael@maschinenraum-podcast.de oder an jan@maschinenraum-podcast.de. Schicken Sie uns Themenvorschläge, Kritik, Lob, Tadel, gerne immer mehr davon und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche.
Tschüss.
Tschüss.